Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ritalin, nun auch für Erwachsene. Fluch oder Segen, das ist das Thema heute. Die Abgabe von Ritalin und ähnlichen Medikamenten boomt. Was damit zu tun hat, dass das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom seit einigen Jahren nun auch bei Erwachsenen diagnostiziert wird. Drei Fachleute äußern sich zur Wirkungsweise dieses Medikaments. Die Professorin Dominique Eich, die als leitende Ärztin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich seit Jahren schon Erwachsene mit einer ADHS-Störung behandelt. Der Wissenschaftsjournalist Jörg Blech, eher ein erbitterter Gegner von Ritalin. Und der Psychiater Hans Kurz, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Konträre Positionen in einer Sendung von Angelika Schett.
Sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld haben Erwachsene mit einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung große Probleme. Chaotische Arbeitsweise, übermäßige Reizbarkeit, die Unfähigkeit, sich konzentriert über einen längeren Zeitraum einer Aufgabe zu widmen, sind Symptome, die dem Betroffenen den Alltag bitter machen und sie leiden. Das hat Krankheitswert und wird unter anderem mit Ritalin behandelt. Ein Medikament, das viele kritische Geister auf den Plan ruft, kritische Geister, auf die wir im Verlauf der Sendung noch zu sprechen kommen, ein Medikament, das Furore macht. Dominique Eich, leitende Ärztin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, hat jahrelange Erfahrung mit erwachsenen Patienten, die an ADHS leiden, und sie teilt diese Kritik nicht. Bevor sie im Einzelnen ihre Sicht begründet, antwortet sie auf die Frage, seit wann es Ritalin überhaupt gibt.
Das Medikament Ritalin ist 1954 in der Schweiz und in Deutschland auf den Markt gekommen, damals wohlverstanden als Appetitzügler, witzigerweise. Es war damals frei im Handel erhältlich. Es wurde erst Betäubungsmittelgesetz unterstellt 1975. Die Zulassung war ja nicht für ADHS. Und man kann schon sagen, ungefähr 1932 wurden ähnliche Substanzen, wie sie im Ritalin vorkommen, schon verschrieben bei Kindern damals mit dieser Thematik. Bei ADHS im Kindesalter hat es dann langsam begonnen, verschrieben zu werden. Ich kann Ihnen nicht genau das Jahr sagen. Bei uns im Erwachsenenalter kann man sagen, seit ca. 1990, wo die Diagnose schon gestellt wurde.
Fällt ein Medikament unter die Betäubungsmittel, dann wirkt es gefährlicher als andere. Warum ist das bei Ritalin so?
Das hat mit der Substanz Amphetamin zu tun und das Ritalin ist eine verwandte Substanz, also das Methylphenidat, und das alles wurde damals unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt. Die Substanz, ohne dass ich Reklame machen will, ist relativ pflegeleicht. Sie macht wenig Interaktion mit anderen Medikamenten. Sie wirkt ja auch nicht lange und sie wirkt langsam und nicht dramatisch.
Wie kommt nun eine Diagnose zustande? Die Diagnose ADHS ist genauso wie jede psychiatrische Diagnose ein Zusammenzählen von Symptomen, etwas, was die Menschen beeinträchtigt, in einem oder mehreren Lebensbereichen, ob es sich um eine Depression, eine Essstörung oder sonst was handelt. Die Diagnose wird identisch gestellt. Bei Erwachsenen, die unter ADHS leiden, sieht das so aus.
In unseren Diagnostikschemata, den WHO-Schemata, das ICD-10, haben wir klare Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit wir die Diagnose stellen dürfen. Also sie haben sowie drei Symptombereiche, der Bereich der Aufmerksamkeit, Konzentration, den Bereich der Hypermotorik, also der Überaktivität, wenn Sie so wollen, und den dritten Bereich mit der Impulsivität. Und aus jedem Bereich muss eine definierte Anzahl von Symptomen vorhanden sein. Aus allen Bereichen muss etwas vorhanden sein. Das Ganze muss mindestens 6 Monate gedauert haben. Sollte im Kindesalter vorhanden gewesen sein und muss eine Beeinträchtigung in mindestens 2 Bereichen zur Folge haben. Das sind Kriterien, die sind ziemlich streng, wenn man das so hört. Für die amerikanischen Kriterien ist es etwas großzügiger. Sie müssen nicht eine Anzahl Symptome in allen 3 Bereichen haben. Es reicht, wenn sie in einem dieser Bereiche das volle Kriterium erfüllen. Das heißt, die sprechen in den USA von Subtypen, das haben wir hier bei uns nicht.
Die Bedenken gegenüber diesem Medikament haben nicht zuletzt auch mit vermuteten Langzeitschäden zu tun. Was weiß man darüber? Dominik Eich.
Es gibt keine lang Zeitstudien, das gibt's nicht. Aber es gibt natürlich Studien über 10 Jahre, 15 Jahre. Und es ist mir nicht bekannt, dass Schäden aufgetreten sind über einen längeren Zeitraum, nein.
ADHS kommt selten allein. Häufig leiden die Betroffenen auch an weiteren psychischen Störungen wie Depressionen, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen und Suchterkrankungen. Wie lässt sich das behandeln, etwa eine ADHS-Störung, die zusammen mit einer Depression auftritt, die Psychiaterin?
Dann versucht man, beide Diagnosen separat stellen zu können. Und nach wie vor bei uns, von unserer Diagnostik, wird gefordert, dass wir zuerst die Diagnose der Depression stellen, diese dann auch behandeln und in einem zweiten Nachgang die ADHS-Diagnose dann ins Auge fassen.
Nun sind Beeinträchtigungen wie Konzentrationsmangel, schlechtes Zeitmanagement und unorganisierte Arbeitsweise vielen Menschen zumindest nicht fremd. Da muss man doch nicht gleich ärztlich behandelt werden.
Da haben Sie recht, wir alle haben irgendwo Beeinträchtigungen. Allerdings sind wir alle, 0815 gesehen, nicht krank. Die Beeinträchtigung ist in mindestens zwei Lebensbereichen, sprechen wir von Arbeit, sprechen wir zum Beispiel von Familie. Das ist bekannt. Die Beeinträchtigung hat ein Ausmaß, das die Arbeitsfähigkeit massiv einschränkt. Beispielsweise in einem Großraumbüro sitzen, Sie sind da 30 Personen, Sie hören, wenn dort ein Blatt Papier fällt, wenn da ein Telefon klingelt, wenn jemand anders in einen Apfel beißt oder wenn irgendwo ein anderes Telefonat geht. Sie können sich nicht mehr konzentrieren auf das, was Sie jetzt hier machen müssten. Unmöglich.
Und das kann massive Konsequenzen haben. Ein drastisches Beispiel.
Man kann sagen, wenn jemand daran leidet, ständig auch die Stelle verliert. Das Extrembeispiel war 46 Stellen in 15 Jahren. Das scheint mir nicht gerade gängig oder nicht üblich. Wenn das vorhanden ist, dann geht jemand zur Abklärung, weil er doch wissen möchte, was funktioniert bei mir anders oder nicht.
Nun ist nicht jeder Fall so beschaffen. Wann verschreibt nun die Psychiaterin das Methylphenidat Ritalin? In einem Zeitungsinterview sagte sie einmal, Medikamente wie Ritalin oder Concerta sind wie ein Spazierstock, den die Person braucht, um funktionieren zu können und um eine weiterführende Psychotherapie überhaupt zu ermöglichen. Ist dieses Spazierstockbild mit Blick auf das Medikament in seiner Harmlosigkeit zutreffend? Dominik Eich.
Also bevor ich das Medikament verschreibe, werde ich die Diagnostik sorgfältig abklären. Also das reicht mir nicht, wenn jemand das nur am Büro hat. Es gibt verschiedene andere Gründe, warum jemand das haben könnte. Sie haben jetzt den Sprung gemacht zur Medikamentenverschreibung. Falls ich wirklich aufgrund einer sorgfältigen, ausgewogenen Diagnostik dazu komme, Medikamente verschreiben zu wollen, dann selbstverständlich werde ich die Indikation stellen und das verschreiben. Und es freut mich, wenn in Einzelfällen eine Besserung sehr schnell auftritt. Man kann vielleicht davon ausgehen, dass bei einem Drittel der Personen, die Medikamente nehmen, das Medikament sehr schnell wirkt. Vielleicht ein, zwei Wochen oder beim ersten Mal nehmen bereits sichtbar eine Veränderung da ist. In der Regel dauert das länger.
Ritalin ist eine amphetaminähnliche Substanz, also eigentlich ein Aufputschmittel. Es wundert einen, dass diese Substanz auf ADHS-Patienten beruhigend wirkt. Und tatsächlich, bei Nicht-Betroffenen aktiviert das Methylphenidat den Hirnstoffwechsel. Bei ADHS-Patienten hemmt es hingegen Hyperaktivität und Impulsivität und fördert die Aufmerksamkeit. Welche Faktoren spielen für die Entstehung von ADHS eine Rolle? Ist es eine ungesunde Umwelt, die Kinder und Erwachsene krank macht, oder genetische Faktoren? Dominik Eich.
Beides ist zentral wichtig. Das eine ist, dass im Moment eine große genetische Forschung im Gange ist. Es werden sehr viele unterschiedliche Gene dafür verantwortlich gemacht. Und man kann sagen, viele von uns haben diese Gene. Also das heißt, ein oder zwei oder vier solche Gene zu haben, reicht nicht für die Diagnose. Hinzu kommt, und das ist dann das Erschwernis, die Umweltfaktoren, die Stressoren, die spielen mit eine Rolle. Und je mehr Gene betroffen sind, je mehr Umweltfaktoren auch eine Rolle spielen, desto wahrscheinlich äußert sich die Störung im Erwachsenenalter.
Ritalin und ähnliche Medikamente boomen, auch auf dem Schweizer Markt. In einem Jahrzehnt habe sich der Absatz verachtfacht. Kritiker vermuten, dass die Medikamente vermehrt auch Erwachsenen verabreicht würden und man allgemein leichtfertig mit der Diagnose ADHS umgehe. Tatsächlich, so die Psychiaterin Dominik Eich, werde die ADHS-Störung vermehrt auch bei Erwachsenen festgestellt, was aber mit einer erhöhten Wachsamkeit der Psychiater und der Betroffenen zu tun hätte. Und das sei auch gut so.
Ich bin der Ansicht, dass seit die Diagnose klarer, auch häufiger gestellt werden kann, auch im Erwachsenenalter häufig gestellt wird, dass logischerweise mehr Ritalin verschrieben wird. Das ist ja ganz klar. Auch bei den Kindern hat sich die Behandlungsstrategie ein bisschen verändert zugunsten der Medikation. Ziel jeder Medikation, das betrifft nicht nur die ADHS-Krankheit oder Störung und wie auch immer man das sagen will, ist zwingend wichtig, damit sich eine Person bessern kann. Ich gebe ja bei einem Husten auch einen Hustensirup.
Außerdem, so die Psychiaterin, bedürfe es einer sorgfältigen Vorabklärung. So ohne weiteres verschreibe sie sicher kein Ritalin. Auf der körperlichen Ebene schon müsse dabei Folgendes beachtet werden.
Bevor ich das verschreibe, will ich Vorabklärungen haben. Zum Beispiel den Blutdruck will ich gemessen haben. Der kann manchmal vorbestehend erhöht sein und eine klassische Nebenwirkung von Ritalin ist, dass es den Blutdruck erhöht. Es kann am Anfang, wie viele andere Medikamente auch, etwas Kopfschmerzen machen, verschwinden aber nach kurzer Zeit. Es kann etwas Übelkeit machen, wird in der Regel besser. Es kann eine Beschleunigung des Pulses machen. Das sind so die häufigsten, die gängigsten Nebenwirkungen. Was unbedingt auch ausgeschlossen werden müsste, ist, ob jemand eine Schilddrüsenüberfunktion hat. Die Schilddrüsenüberfunktion kann ähnliche Symptome machen wie die ADHS selber. Und das wäre dann falsch, eine Schilddrüsenüberfunktion mit Ritalin behandeln zu wollen.
Wer eine genetische Disposition für ADHS hat, wäre ja eigentlich verdonnert, ein Leben lang Ritalin zu schlucken. Eine bedenkliche Perspektive, besonders mit Blick auf die Kinder, die ja noch ein langes Leben vor sich haben. Das hieße dann einmal Ritalin, immer Ritalin.
Die Genetik bleibt ja ein lebenslang konstant erhalten. Allerdings, die einzelnen Symptome können sich etwas verändern mit zunehmendem Alter. Und das heißt nicht, dass eine behandelte Person im Kindes- und Jugendalter auch die Symptomatik im Erwachsenenalter haben muss. Die Chance ist selbstverständlich da. Man kann sagen, ungefähr bei der Hälfte wächst sich das aus, um das alte Wort zu brauchen. Man kann aber nicht genau sagen, alle Symptome sind weg. Aber es sind einzelne Symptome, die sehr störend waren, deutlich gebessert, vor allem im motorischen Bereich.
Wichtig ist, dass die betroffenen Menschen, die Hilfe suchen, auch einen Leidensdruck haben. Sonst dächten sie nicht im Traum daran, professionelle Hilfe zu suchen, meint Dominik Eich, und das zeigt auch ihre Erfahrung. Betroffene jeden Alters könnten von der Behandlung profitieren. Zur Verteilung der Störung auf Frauen und Männer sagt die Psychiaterin,
im Kindesalter, Sie kennen ja den Strubel-Peter-Zappel-Philipp-Geschichte, da hat man immer die Meinung vertreten, Verhältnis Junge zu Mädchen ist ungefähr 3:1. Das hat die hypermotorische Seite dieser Störung betroffen. Im Erwachsenenalter ist viel, viel mehr die Aufmerksamkeitsstörung im Vordergrund, im Zentrum. Und da kann man sagen, die Verteilung zwischen Mann und Frau ist 1:1, also identisch.
Bei Medikamentenabgabe stellt sich nicht zuletzt die Frage nach der Abhängigkeit. Kurz gefragt, macht Ritalin süchtig? Dominik Eich verweist auf Studien, die sich auf Kinder beziehen.
Grundsätzlich, verstehe ich gut, dass Sie die Befürchtungen haben. Die Studienlage zeigt, dass betroffene Kinder, also ADHS-betroffene Kinder, die medikamentös behandelt wurden im Kindesalter, deutlich weniger suchtgefährdet sind, verglichen mit ADHS-Kindern, die keine Medikation hatten. Und die Gefährdung ist sogar so gering, gleich wenig oder gleich viel, wie Kinder, die keine ADHS hatten.
Mit Blick auf die Zukunft gibt es Bemühungen, die Behandlung weiterzuentwickeln, also weg vom Ritalin.
Man kann so sagen, es ist nach wie vor Nummer 1 von der Evidenz her und wird so empfohlen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Weiterentwicklung, eben gerade, weil die Befürchtung besteht, es könnte abhängig machen. Also man sucht zum Beispiel Formen, wie es gegeben werden kann, die lange nützen. Zum Beispiel Pflaster, die 24 Stunden geklebt werden können. Das heißt, die Person hat dann nicht das Spüren, wenn das Medikament beginnt und es hat einen Spiegel den ganzen Tag. Das ist eine Möglichkeit. Es gibt weitere Schienen auf den Amphetaminschienen, in USA alles erhältlich, bei uns nicht, wo Sie eine andere Medikation einnehmen können. Es haben sich außerdem antidepressive Entwicklungen ergeben, die als Medikamente losgelöst auch die Indikation für die ADHS-Behandlung bekommen haben. Ich denke, das Feld ist offen und es werden Weiterentwicklungen stattfinden, damit man ein breiteres Feld hat, weil nicht jede Person, die betroffen ist, braucht auch Ritalin.
Im Übrigen verpasse man ja nicht nur das Medikament, schiebt also nicht einfach eine Packung Ritalin über den Tisch, sondern man arbeite auf verschiedenen Ebenen mit den Patienten, sagt Dominik Eich.
Also wir sprechen von einem multimodalen Ansatz, das ist so ein bisschen der Modebegriff. Selbstverständlich wird das Medikament nicht einfach gegeben, sondern wir sprechen mit den Leuten, wir bringen ihnen etwas bei über das Störungsbild, man nennt das Psychoedukation, wir behandeln sie auch mit spezifischen psychotherapeutischen Verfahren. Es gibt verschiedene Formen und das ist ein Zusammenspiel, die Behandlung von Medikament, von eben Psychoedukation, von Psychotherapie, vom Einbezug auch der Familie, je nach Bedarf.
Nach wie vor gibt es Stimmen, die die ADHS-Störung überhaupt in Abrede stellen. Entweder als Erfindung der Pharmaindustrie abtun oder als Versuch, unbequeme Kinder und Erwachsene ruhig zu stellen. Damit kann die Psychiaterin nichts anfangen.
Man muss sehen, das ist eine klinische Realität, die ist häufig. 4 von 100 Erwachsenen haben diese Störung. Ich denke, das ist wichtig zu wissen. Es ist viel häufiger als eine schizophreniforme Störung. Also 4-mal häufiger. Ein wichtiger Punkt. Es ist etwas Chronisches. Es kann abnehmen bei einzelnen Symptomen, aber eigentlich ist es ein lebenslängliches chronisches Leiden. Und im Erwachsenenalter hat es doch manchmal dramatische Auswirkungen. Gerade der Arbeitsprozess, die vielen Stellenlosigkeit, die vielen Unfälle, Fahrverhalten. Also es sind dramatische Einschränkungen für eine Person im Alltag. Das nächste zu wissen, es ist eine familiär gehäufte Krankheit. Verwandte sind auch betroffen. Häufig sind Eltern dieser betroffenen Kinder oder umgekehrt die Eltern bei mir, die haben auch Kinder, die betroffen sind. Oder Onkel und Tanten, Großeltern. Also ein familiäres Muster, das gehäuft vorkommt, wie andere psychiatrische Krankheitsbilder auch. Dann muss man sagen, die Kernsymptome, die habe ich vorhin schon gesagt, die Hyperaktivität, es gibt aber auch das Gegenteil, diese schlafenden Personen, diese träumenden Personen, also die Hypoaktiven und dann die schwere Impulsivität, die gestört sein kann. Das sind doch Kernsymptome, die im Alltag enorm einschränkend sind und die Personen leiden darunter oder vielmehr auch die Umgebung leidet darunter.
Und Dominik Eich verweist in diesem Zusammenhang auf die Verteilung der ADHS-Erkrankung in verschiedenen Kulturen.
Ja, es gibt weltweit Studien und Vergleiche und man kann sagen, unabhängig vom kulturellen Hintergrund, die Häufung ist weltweit identisch, haben wir die gleiche Verteilung.
Soweit die leitende Ärztin Dominik Eich an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich zur Behandlung von Erwachsenen, die an ADHS leiden. In Kontext setzen wir uns weiter mit der Frage auseinander, was Ritalin vermag, wo es sinnvoll eingesetzt wird und wo missbräuchlich. Das westliche Verständnis von Krankheit ist eindeutig. Krankheit ist Leiden. Nur steckt hinter jedem Leiden auch eine Krankheit. Eine, die der medizinischen Erklärung und Behandlung bedarf. Der St. Galler Psychotherapeut Theodor Itten macht in einem Zeitungsartikel den massiven Leistungsdruck der Gesellschaft verantwortlich, der Menschen leiden macht. Die große Angst, den Anforderungen im Berufsleben nicht gerecht werden zu können, lege den Griff zur Droge Ritalin nahe. Und erkläre auch den rätselhaften Boom des Medikamentes in den letzten Jahren. Denn die Ansprüche sind bekanntermaßen hoch. Alles soll funktionieren, im Beruf, in der Familie und in der Beziehung. Hans Kurt, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, mag Ritalin nicht verteufeln, aber die Bedenken versteht er.
Das macht mich durchaus auch aufmerksam, dass in den letzten Jahren bei Kindern und Erwachsenen so viel mehr Stimulantien als abgegeben wurden. Da kann ich Theodor Ritten in dem Sinne folgen, wenn er das sagt. Es ist einfach nicht so einfach, dann etwas dagegen zu unternehmen. Und hier denke ich, braucht es neue Rezepte. Wie gehen wir mit diesen neuen Lebensbedingungen, in denen wir leben, um?
Ja, wie gehen wir mit den Lebensbedingungen um? Für den Wissenschaftsjournalisten Jörg Blech ist in unserer Leistungsgesellschaft Doping längst nicht mehr ein Phänomen des Spitzensports. Über 20 Milliarden Euro wurden 2008 für sogenannte Lifestyle-Medikamente ausgegeben, fast immer von Ärzten verschrieben. Potenzmittel, Schlaftabletten, Stimmungsaufheller und nun Tabletten, die die Gehirnleistung verbessern, siehe Ritalin. Dieses würde von Gesunden zur Optimierung der Gedächtnisleistung und Konzentrationsfähigkeit genutzt, zum Doping des eigenen Geistes. Was spricht denn dagegen, der eigenen Geisteskraft etwas auf die Sprünge zu helfen? Jörg Blech?
Ja, ein Punkt ist zum Beispiel, dass die Normalausstattung der Natur dann heutzutage nicht mehr reicht. Anstatt also die Umwelt zu verändern, dass wir alle weiterhin normal funktionieren können und auch unsere Dinge erledigt bekommen, versucht man eben den Druck auf den Einzelnen zu erhöhen und zu sagen, wenn du da noch mithalten willst, dann gibt's für dich eine Möglichkeit, nimm irgendwelche Pillen, um dein Gehirn zu verbessern, um vielleicht dich besser konzentrieren zu können, um auch mehr zu erleben. Wenn du zum Beispiel studierst, wie das die jungen Leute an der Harvard-Universität machen, die haben eben das Problem, sie wollen Partys mitmachen, sie wollen lange feiern abends, aber sie wollen auch in dem Sinne funktionieren, dass sie ihre Prüfung gut bestehen. Und deshalb gibt's ja auch da den Trend, dass man Ritamin nimmt, Vitamin R genannt. Aber ich denke, es verzerrt natürlich auch den Wettbewerb, weil diejenigen, die sagen, ich möchte mich nicht künstlich verbessern durch Medikamente, die geraten ins Hintertreffen. Also das ist die eine Seite, dass wir einfach die Werte verschieben und auch irgendwo die Beweislast umdrehen, dass wir sagen, das Normale ist nicht mehr gut genug, man muss das verbessern. Und die ganz andere, die zweite Sache, sind natürlich auch gesundheitliche Schäden, die man haben kann, wenn man einfach sagt, dass man dein Gehirn verbessert. Im Falle von Ritalin wirkt das ja vor allen Dingen deshalb, dass man nicht schlafen muss. Man kann also das Bedürfnis bekämpfen, zu schlafen und sich besser konzentrieren. Aber mittel- und langfristig fehlt natürlich dem Gehirn der Schlaf. Wir brauchen den Schlaf zum Beispiel, um das Erlebte zu verarbeiten und dann auch im Langzeitgedächtnis abzuspeichern. Und deswegen sehen wir auch das Phänomen, dass was man sich reinzieht, reinpaukt unter Ritalin, geht alles ins Kurzzeitgedächtnis. Damit kann man vielleicht am nächsten Tag die Prüfung überstehen, aber es wandert eben nicht in das Langzeitgedächtnis.
Normal ist nicht mehr gut genug. Das gibt zu denken. Gleichwohl. Warum die Angst, zumindest bei besonderem Arbeits- oder Prüfungsanfall, künstlich dem Gehirn auf die Sprünge zu helfen?
Je nachdem, wie viel solche Medikamente kosten, hat auch hier nicht jeder Zugriff darauf. Das ist die eine Sache. Außerdem aber glaube ich wirklich, dass von Natur aus der Mensch mit einem Gehirn ausgestattet ist, das gut genug funktioniert. Und es besteht auch von daher kein Grund, sich künstlich zu verbessern.
Wie reagiert denn der gesunde Erwachsene auf Ritalin, wenn es denn als Doping im Alltag genutzt wird? Jörg Blech?
Bei Ritalin ist es eben so, dass man nicht mehr schlafen muss und dass man fokussierter ist. Man ist also konzentrierter. Ich habe mir das natürlich nur sagen lassen. Ich habe selber noch nicht ausprobiert. Aber es gibt eine Professorin in den USA, die selber auch Neuroethikerin ist. Sie hat mir erzählt, dass sie vor 5 Jahren war es eher noch so, dass in den Seminaren die Studenten mal sagten, ja so, ich kenne jemanden, der nimmt wohl so Ritalin. Und heute sagen die selber, ja, ich nehme es schon. Was ist schon dabei?
Und noch etwas befürchtet der Wissenschaftsjournalist.
Man sieht ein Umdefinieren unseres Lebens. Normale Prozesse unseres Lebens, Vorgänge, die unseren Körper betreffen, die werden eben umgedeutet. Früher hieß es, das ist normal, da ist halt jemand eher schüchtern. Und heute heißt es gleich, diese Person hat eine soziale Phobie. Es ist aber nicht so, dass das nur der Zeitgeist ist, dass wir also irgendwie das Bedürfnis haben, dass wir unser Krankheitsempfinden anders definieren wollen, sondern dahinter stehen ganz handfeste Interessen, eben auch Interessen von pharmazeutischen Herstellern, die daran mitschrauben, dass sie sagen, es ist gut für uns, wenn wir Wechselfälle des Lebens umdeuten können in etwas Krankhaftes, Pathologisches, weil sich dann für uns ein neuer Markt erschließt. Und der ideale Markt, den es ja geben kann, ist ja eigentlich der besorgte Gesunde. Das sind Menschen, die leben lange, die haben aber immer viel Sorgen und die haben also immer eine gewisse Nachfrage nach Medikamenten. Und aus Sicht von Ärzten und pharmazeutischen Herstellern ist das der ideale Patient.
Jörg Blech ist ein erklärter Gegner der Verabreichung von Ritalin, schon gar nicht als Alltagsdoping, aber auch nicht als Mittel für ADHS-betroffene Kinder und Erwachsene. Jörg Blech sieht ausschließlich die Umwelt als Problem an, die Anpassungsleistungen fordert und damit das mögliche Maß vieler Menschen übersteigt. Wenn für die Psychiaterin Dominik Eich im ersten Teil der Sendung ADHS auch mit genetischen Faktoren zu tun hat und die Zunahme vom Ritalingebrauch mit einer ausgefeilteren Diagnostik, so gibt es für den Wissenschaftsjournalisten ausschließlich den Blick auf krankmachende Umwelteinflüsse von denen die Menschen überfordert werden.
Ich glaube, wir sehen hier auch einfach eine Ausweitung der Indikation, auch wenn Sie über die Kinder reden. Vor 50 Jahren hätte man gesagt, die haben alle nichts Auffälliges. Und ich habe mich in Amerika mit dem Erfinder dieser Aufmerksamkeitsstörung unterhalten. Das ist ein Psychiater, der jetzt schon emeritiert ist, aber immer noch sein Büro an der Harvard Medical School hat. Und der hat also damals dieses Syndrom ins Leben gerufen und der ist heute ganz entsetzt, dass er sieht, wie sich das verselbstständigt hat. Das ist ja eine Modediagnose geworden. Die Kinder sind ja genauso wie früher. Die Umwelt hat sich aber verändert. Die Kinder haben immer weniger Möglichkeiten, sich auszutoben. Dadurch erst gibt es ja diese Probleme, diese fehlende Übereinstimmung. Möchte man jetzt reparieren und dazu zieht man Drogen heran, Medikamente. Die sind eben auch deshalb abzulehnen, weil man gar nicht genau weiß, was diese Medikamente in dem Gehirn, das sich ja noch entwickeln muss, anstellen. Es gibt ja Effekte, keiner kann die aber genau erklären und es ist einfach sehr gefährlich und fast verantwortungslos, regelhaft ganze Teile der Bevölkerung mit Drogen irgendwie so zu verändern, dass sie in unserer Gesellschaft funktionieren. Und über die Langzeitfolgen hat man noch keine Ahnung.
Auch Hans Kurt, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, wundert sich über die massive Zunahme am Konsum von Ritalin.
Also das eine ist sicher so, dass die Verschreibung von Stimulantien, insbesondere von Ritalin in den letzten 5 Jahren, sich ja beinahe verdreifacht hat. Und es kann ja nicht sein, dass plötzlich dreifach mehr Patienten in der Schweiz an diesem Syndrom leiden. Es ist aber so, dass es tatsächlich Menschen gibt, die an einem ADHD leiden und die auch eine Behandlung brauchen. Für uns ist einfach wichtig, dass eine klare Diagnose gestellt wird, dass wirklich die Krankheit auch als Krankheit dargestellt wird.
Zum Leistungsdruck, sagt Hans Kurt.
Das ist schon so. Ich teile diese Meinung von Herrn Blech, dass unsere Gesellschaft immer leistungsorientierter wird und die Menschen übrigens nicht nur Stimulantien, sondern auch andere Medikamente brauchen, um diesem Leistungsdruck standzuhalten. Da gehören die Schlafmittel dazu, die Beruhigungsmittel gehören dazu, Kokain gehört dazu, das häufig in gewissen Kreisen konsumiert wird, von denen man es sich vielleicht nicht vorstellt. Ob das gut ist für die Menschheit, dieser Leistungsdruck, das ist eine große Frage. Ich habe das Gefühl, dass wir die Menschen viel zu sehr nach ihrer Leistung messen. Wir sind nur etwas wert, wenn wir tolle Arbeit leisten.
Ist das ein medizinisches Problem, fragte ich nach.
Ich behaupte, das ist eher ein sozialpolitisches oder gesellschaftliches Problem. Und wir sind uns gewohnt in unserer Gesellschaft, dass wir solche Probleme dann medizinalisieren, sei es mit Medikamenten, Diagnosen oder ähnlichen Verhalten.
Ein wichtiger Punkt. Die Diskussion, die sich rund um Ritalin entzündet, gehört eigentlich woanders hin. Diese Substanz, die einerseits hilfreich wirken kann, bei erkrankten Kindern und Erwachsenen und doch unter Beschuss steht, wie wir vorhin von Jörg Blech hörten. Eine Substanz, die Gesunden hilft, ausdauernder geistige Arbeit zu verrichten und zumindest kurzfristig weniger Schlaf zu brauchen und dazu noch wenig Nebenwirkungen aufweist, wie Hans Kurt zum Schluss bestätigt. Das aber mit einem Hinweis auf die Rolle der Medizin, die dann doch ihre Grenzen kennen sollte.
Ritalin, Amphetamine sind recht gut verträgliche Substanzen, haben wenig Nebenwirkungen. Das ist so, aber trotzdem, das kann man, das genau gleiche kann man zum Beispiel auch von Cannabis sagen, ist auch eine relativ harmlose Substanz, aber die wird ja auch nicht ärztlich abgegeben, sondern ist auch eine Substanz, die wir brauchen, um unser Leben zum Teil zu meistern oder heller oder dunkler oder wie auch immer zu machen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.